Moin Moin Logistik, hallo zusammen bei Spotify, Deezer oder direkt auf unserer Homepage. Willkommen zu Folge 22. Es ist kurz vor Ostern, normalerweise eine absolute Sturm- und Drangzeit in der Logistik. Dieses Jahr sind die Sendungszahlen aufgrund der Corona-Krise aber verhaltend. Die Auswirkungen auf die gesamte Branche und welche Hilfen es gibt, das wollen wir heute mit dem Geschäftsführer des Vereins Hamburger Spediteure besprechen. Damit startet auch unsere neue Rubrik Köpfe aus der Logistik. Herzlich willkommen aufgrund des Kontaktverbots am Telefon. Moin Moin, Stefan Sass.
Hallo Merlin, hallo Marcel, herzlichen Dank für die Einladung.
Moin. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Stefan, du bist Jahrgang 1967, im ersten Berufsleben Jurist, verheiratet, zwei Jungs, 11 und 13. Das heißt, auch außerhalb der Logistik konntest du schon Erfahrungen mit Kindergarten sammeln.
Mit Kindergarten konnte ich Erfahrungen sammeln. Das war auch schon wieder jetzt 5-6 Jahre her, aber insofern ja.
Ja, das obligatorische Franzbrötchen fällt bei uns heute leider aus. Aber dennoch wollen wir mal von dir ganz gerne wissen, kannst du dich noch an dein erstes Franzbrötchen erinnern?
Kann ich ehrlich gesagt nicht, weil ich eigentlich auch kein Franzbrötchen-Typ bin, also auch kein Kuchen oder sonst was. Ich bin eher der, der auf helle weiße Brötchen steht. Ich habe mal mein letztes Franzbrötchen vor 2 Jahren jetzt gegessen, im Rahmen der Logistikhelden. Da war noch eins über, aber ansonsten bin ich nicht so der Franzbrötchen-Typ.
Ja, sehr gut.
Das ist also ein schlechter Einstieg.
Überhaupt nicht. Wichtig ist ja, dass wir da ein buntes Bild zeichnen. Wir haben ja Leute, die das irgendwie matschig mögen, Leute, die sagen, das muss trocken. Was heißt Leute? Es gab einen, der das bisher trocken mochte. Aber von daher, jemand, der es gar nicht mag, gehört natürlich dann auch dazu.
Das können wir dann in die Kategorie trockene Franzbrötchen eingruppieren. Du, Stefan, wie kommt man eigentlich als Jurist in die Logistik?
Insofern hat es bei mir sehr früh angefangen. Meine Mutter hat Speditionskauffrau gelernt, vor 67 Jahren bei der Firma Losmann damals noch. Mein Vater ist Schifffahrtskaufmann, war 20 Jahre lang Geschäftsführer einer Spedition. Insofern hatte ich schon familiärschnelle Begegnungen mit der Spedition und mein Einstieg insofern auch recht früh. Ich war, glaube ich, so 13 Jahre muss ich gewesen sein. Da brachte mein Vater damals die Abrechnung mit nach Hause und ich habe dann nach RKT abgerechnet und habe meine ersten Auswärtsjobs gemacht in der Spedition. Später dann mit 16, 17 habe ich abends dann borderiert auf den großen Schreibmaschinen noch. Und während des Studiums bin ich 7,5 Tonner gefahren, habe viel im Lager abends gearbeitet, Stapler gefahren. Und das war so meine ersten Berührungen mit der Logistik und das zog sich dann nachher im Studium auch durch, dass ich da halt Transportrecht gemacht habe und nachher im Referendariat eine Station bei dem ehemaligen Geschäftsführer Herrn Schimmelfeld gemacht hatte und da bin ich dann geblieben. Also insofern früher Beginn vor 50 Jahren fast mit der Logistik und Spedition.
Also doch ganz klare Einflüsse familiärer Seite.
Ja.
Ja, cool. Dann, was fasziniert dich denn quasi an der Logistik? Also ist es dann da die frühe Berührung, diese Facettenreichheit und
klar kann man sagen, also Organisation von Transporten, abwechslungsreicher Beruf, Fremdsprachen, Kommunikation, das ist alles, was eigentlich an der Logistik fasziniert. Aber als Verbandsgeschäftsführer fasziniert mich eigentlich vor allen Dingen die Menschen in der Logistik, muss ich auch sagen. Weil wenn ich so bei uns im Kreise unsere Ehrenamtlichen sehe, die sich einsetzen für die Logistik mit Herz und Blut und für ihren Beruf, dann ist das, was mich eigentlich sehr fasziniert.
Gibt viele Überzeugungstäter in der Logistik, ne?
Ja. Die ja wirklich mit Herzblut dabei sind, also 50 Jahre Spediteur und weiß nicht. Das ist wohl das ist ein Gen wahrscheinlich, was man in sich hat und was man nicht ablegt.
Naja, auf jeden Fall familiär vorbelastet, das haben wir ja gehört, ne?
Das bin ich auf jeden Fall. Ja. Mein Großvater war Kraftfahrer, auch bei Losmann damals.
Ach so, ja, da schließt sich der Kreis. Und wie müssen wir uns denn so die Arbeit als Geschäftsführer im VHSP bei dir vorstellen?
Erst einmal ist das eigentlich nichts anderes als, ich sag mal, ein Geschäftsführer in der Spedition. Wir haben 17 Mitarbeiter bei uns im Speditionshaus. Insofern gibt es vieles, was administrativ ist, Mitarbeiterbetreuung, EDV, etc. Ansonsten aber hat der Job als Geschäftsführer und Verein Hamburg Spediteure viel mit Kommunikation zu tun. Die Beratung der Mitglieder. Wir sind ja auch so eine Art Stabsstelle, sage ich mal, vielleicht für den Mittelstand. Das, was die Konzerne selbstständig haben, hat der Mittelstand nicht, der hat den Zollspezialisten vielleicht oder den Arbeitsretter etc. Insofern sind wir sehr stark oder bin ich auch sehr stark in der Beratung tätig, Gespräche mit Wirtschaftsvertretern, Behörden. Dann habe ich sehr viele Sitzungstermine natürlich. Zum einen natürlich die aus dem Verein selber, aber auch auf Bundesebene oder in den anderen Verbänden, in denen wir auch organisiert sind. Und nicht zu guter Letzt, natürlich habe ich auch viele Abendveranstaltungen, die ich besuche, wo ich den Verein Hamburger Spediteure repräsentiere. Also insofern ein bunter Mix, den man als Geschäftsführer hat, aber der Spaß macht.
Ja, das glaube ich. Also gerade von der beratenden Tätigkeit kriegen wir ja auch ja. Sehr viel mit von euren täglichen Newslettern und Infos. Das hilft auf jeden Fall, die Lage immer weiter einschätzen zu können.
Ja. Und es ist wirklich sehr abwechselnd. Das geht los nach dem Motto, ich habe hier die erste Frau bei mir im Unternehmen, brauche ich jetzt eine zweite Toilette. Man muss nie gefallen vor lustigen und witzigen Fragen.
Schön, dass das Gendering dann auch bei euch angekommen ist. Unsere Branche ist ja durchaus immer noch sehr männerdominiert, aber ja, das kommt dann mehr und mehr dazu. Das wandelt sich auf jeden Fall. Aber mal was ganz anderes. Wenn du jetzt ein Jahr nicht arbeiten müsstest, was würdest du da machen?
Die Frage hat man sich ja immer schon auch so mit Freunden und Bekannten immer schon mal gestellt. Was würdest du eigentlich machen, wenn du im Lotto gewinnst? Würdest du dann aufhören zu arbeiten? Aber wenn du sagst, die Frage ist, möchte ich eigentlich nicht. Wenn ich könnte, ist es anderes, aber ich möchte eigentlich nicht aufhören zu arbeiten, weil es mir einfach Spaß bringt. Insofern, wenn ich müsste, dann würde ich wahrscheinlich, wenn die Kinder groß wären oder sonst was, mit meiner Frau Städtetrips machen oder sonst irgendwelche Aktivitäten, mehr im Garten machen, mehr Sport machen etc. Aber ich möchte gar nicht, ehrlich gesagt. Insofern wäre ich unglücklich in Anführungsstrichen, wenn ich mehr arbeiten könnte.
Das ist auch mal eine ganz andere Sichtweise, die wir da mal gespiegelt bekommen.
Passioniert. Vielleicht auch den Anekdoten, als ich noch nicht verheiratet war und auch schon im Verband gearbeitet hatte, morgens frisch, fröhlich hoch aus dem Bett los, wunderte mich, dass die Straßen so frei waren, kam pünktlich im Büro an und knallte voll gegen die Eingangstür. War nämlich Samstagmorgen und ich hatte es nicht gemerkt.
Großartig.
Insofern, ich arbeite gern, mache meinen Job gern, freue mich jeden Tag, den ich arbeiten kann. Und insofern hoffe ich nicht, dass das kommt, dass ich nicht arbeiten muss.
Aber was machst du sonst in deiner Freizeit? Also irgendwelche Hobbys, muss ja gehen, Garten habe ich gerade rausgehört.
Ja, Gartenhaus ist, ob es ein Hobby ist, weiß man nicht, aber es muss gemacht werden.
Also da ist dann doch müsste.
Und ansonsten spiele ich sehr gern Tennis. Wir spielen hier in der gesamten Familie Tennis. Der Tennisplatz ist bei uns auch nur 100 Meter auf die Straße runter. Und das gerade im Sommer ist auch natürlich schön. Da spiele ich dann 2, 3, 4 Mal die Woche Tennis.
Ja, klasse.
Ja, cool. Du hast ja schon gesagt, deine Arbeit ist ja ziemlich erfüllend und auch tagesfüllend. Ne? Was ist genau die Aufgabe vom Verein Hamburger Spediteure?
Der Verein Hamburger Spediteure vertritt natürlich die Interessen der Hamburger Spediteure regional, also sprich hier in Hamburg, aber auch national über den DSLV in Berlin und auch auf internationaler Ebene auf im CLECAT, das ist der europäische Verband, wo unser Vorsitzender jetzt auch gerade vor 2 Wochen Will van der Schaik Präsident geworden ist und auch in der FIATA. Insofern vertreten wir die Interessen gegenüber den Wirtschaftsbehörden, wie ich vorhin schon sagte, der Politik, der Öffentlichkeit. Wir bieten Fort- und Weiterbildung an über unsere Akademie Hamburger Verkehrswirtschaft, ein Tochterunternehmen des Vereins Hamburger Spediteure. Und zugleich ist der VHSP auch Arbeitgeberverband. Das heißt, wir schließen die Tarifverträge mit Verdi. Das sind insofern die Aufgaben grob umrissen des Vereins Hamburger Spediteure.
Ja, das ist ja ziemlich vielschichtig. Welche Vorteile würdest du ins Feld führen, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu überzeugen, Mitglied im VHSP zu werden?
Diese Frage, welche Vorteile bringt eigentlich eine Mitgliedschaft, ist so aus meiner Erinnerung und aus dem, was ich so von meinen Vorgängern gehört habe, eigentlich erst in den letzten 10, 12, 15 Jahren aufgekommen. Das war früher eigentlich eine Selbstverständlichkeit, so die Erzählung, dass man Mitglied im Verein Hamburger Spediteur war als Hamburger Spediteur. Und zu dem Punkt möchte ich eigentlich gern wieder kommen, dass ich nicht irgendwo Vorteile aufzählen muss, sondern dass man sagt, Verbände oder Beiträge an Verbände, die kann man wirtschaftlich eigentlich nicht messen. Wir sind keine Einkaufsgemeinschaft oder ähnliches, sondern wir sind eine Interessenvertretung und da hilft nur diese gemeinschaftliche Stärkung oder dieses gemeinschaftliche Zusammenleben und das kann man, wie gesagt, nicht in Geld messen. Das ist eigentlich das, wo ich wieder hinkommen möchte, dass man sieht, wir sind eine Solidargemeinschaft als Hamburger Spediteure und das kann ich nicht in Euro aufrechnen. Ne? Was hast du den Vorteil dazu? Ja, ein weiterer Vorteil, wie eben angeführt, auch schon für die Mitglieder ist, aber ansonsten, dass der Arbeitgeberverband ist. Das ist natürlich gerade für die großen Logistikkonzerne, Speditionskonzerne von Interesse, dass wir die Tarifverträge hier schließen fürs Gewerbe und sie letztendlich keine Haustarife oder ähnliches schließen müssen. Und letztlich ein Vorteil auch für die Mitgliedsunternehmen ist auf jeden Fall, denke ich mal, die Beratung und die Information unserer Mitglieder. Wir haben hier in Hamburg eine tolle Truppe zusammen in der Geschäftsstelle, die sehr viel Know-how hat und mit sehr viel Einsatz eigentlich an der Sache ist und berät, auf Messen unterwegs ist, Ausbildungsmessen. Und insofern, ich glaube, dass das sind Vorteile, die stark sind, die aber, wie gesagt, nicht monetär messbar sind unbedingt.
Die große Frage ist ja, wen repräsentiert ihr eigentlich? Wenn wir mal vom VHSP sprechen, dann ist das ja für Außenstehende ganz schwierig zu fassen. Ne? Also wie viele Mitglieder haben wir eigentlich? Wie viele Arbeitnehmer sind eigentlich unter dem Dach des VHSP gemeinsam organisiert?
1884 ist der VHSP gegründet worden und wir haben 350 Mitglieder und 19.000 Mitarbeiter, die wir da repräsentieren. Insofern der große Teil der Hamburger Spediteure, oder wenn wir es mal so sagen, der wesentliche Teil der Hamburger Spediteure ist organisiert über den VHSP.
Ja, 20.000 Menschen knapp, die man vertreten kann, ist natürlich auch eine stolze Summe, wenn man sich das mal vorstellt. Die würden sich alle mal treffen zum Sommerfest. Das wäre ja natürlich spannend. Wer kann oder sollte Mitglied werden? Gilt das jetzt nur für Speditionen oder gibt es dort auch andere Firmen, die Mitglied werden können?
Also laut Satzung kann grundsätzlich jedes Hamburger Speditionsunternehmen Mitglied werden im Verband. Der Vorstand hat noch einen gewissen Spielraum, das heißt nicht unbedingt jetzt nur Spediteure, sondern auch irgendwo Logistiker rein theoretisch, die im Handelsregister eine andere Eintragung haben, könnten Mitglied werden, aber grundsätzlich jeder Hamburger Spediteur könnte im Verein Hamburger Spediteure Mitglied werden.
Ja, wenn ich jetzt Mitglied bin, ich meine, wir bringen uns ja ein, wir sind ja auch im Fachausschuss Straßengüterverkehr dabei. Wie können sich Mitglieder sonst noch so einbringen? Ne? In den Fachausschüssen mitarbeiten ist ja eine Sache, was kann man sonst noch so machen?
Ja, die eine Sache ist wie gesagt, die Karo-Schlüssel würde ich auch nochmal hervorheben, weil wir haben über 120 Ehrenamtliche, die sich bei uns einbringen. Das sind ja nicht nur Fachausschüsse, wir haben ja auch noch Arbeitskreise, Gremien, Vorstand. Also insofern, das ist schon eine starke Möglichkeit, sich einzubringen. Aber andererseits natürlich hat jedes Mitglied, weil wie gesagt, ein Verein ist auch nur so stark wie die Mitglieder, hat jedes Mitglied die Möglichkeit, mit dem Problem an den Verein heranzutreten. Und insofern ist das eine große Einwirkungsmöglichkeit und wir haben dann die Möglichkeit, auch diese Interessen oder die Probleme, die dieses Mitglied hat, zu lösen, hoffentlich, und vielleicht auch in die Politik einzubringen. Also insofern, jeder kann zum Hörer greifen und kann sich einbringen. Und das sollte er letztendlich auch.
Das muss ich, also das
Weil kann wir sind ja nur wir sind die Hauptamtlichen. Wir sind in dem Sinne nicht so am Geschehen dran wie die Mitglieder und sind da natürlich auf den starken Input angewiesen.
Ja, also das muss ich auch mal lobend erwähnen. Ich finde das total cool. Man ruft bei euch an, hat irgendwie eine Frage oder es sind irgendwie Verständnisprobleme bei irgendeiner Sache und man findet relativ schnell den Ansprechpartner, der sich auch dann dieser Sache gut annimmt. Das finde ich, ist nun wirklich so ein, ich möchte nicht sagen Markenzeichen vom VHSP, aber das gibt mir als Mitglied immer ein gutes Gefühl, dass ich da halt einfach jemanden habe, wo ich weiß, nee, da kann ich anrufen, da erreiche ich jemanden und da wird mir dann auch geholfen.
Schön, das freut mich.
Was sind so aus deiner Sicht eigentlich die größten Probleme für die Hamburger Logistiker? Also vielleicht auch so ein bisschen das, was vor und nach Corona passieren wird. Mhm. Was hast du so in den letzten Jahren so festgestellt? Wo hapert es in der Logistik?
Was natürlich ein großes Thema war die ganze Baustellensituation in Hamburg in dem letzten Jahr vor allen Dingen auch, oder 2018 schon. Das war ein Riesenthema, was wir hatten, dass letztendlich die Ausrollung nicht mehr in dem Umfang stattfinden konnte. Die Fahrer hatten 2, 3, 4, 5 Stops weniger auf dem Fahrzeug. Personal war ein großes Thema und ist es ja auch immer noch. Insofern, glaube ich, sehen wir das zumindest, dass die Mitglieder das jetzt auch in der Krise noch sehen, dass das Personal ein Thema ist, weil viele dann doch zur Kurzarbeit übergegangen sind und langfristig in dem Sinne dadurch planen und nicht irgendwo betriebsbedingte Kündigung aussprechen etc., was man ja vielleicht auch in Betracht ziehen könnte. Nein, man will das Personal halten. Also wieder. Personal war ein Thema auf jeden Fall. Einfuhrumsatzsteuer, nur kurz mal angerissen, ist immer noch aktuell ein großes Thema. In den Westhäfen kann ich die Einfuhrumsatzsteuer verrechnen. Hier in Hamburg zum Beispiel muss ich in Vorlage gehen, was natürlich sich auf die Liquidität auswirkt. Da sind wir auf jeden Fall noch dran. Zollabfertigung war zumindest 2018, 2019 auch ein großes Thema. Wir haben die automatisierte Zollabfertigung gefordert und fordern sie auch immer noch, um eine zügige Abfertigung vor allen Dingen auch hier im Hafen hinzubekommen. Und letztendlich auch, das ist sogar aktuell, vielleicht auch unabhängig von der Corona-Krise, die Abfertigung an den Container-Terminals. Das ist das, was uns auch dauerhaft eigentlich beschäftigt.
Ja, das ist ja ein Thema, was uns jetzt auch in die Corona-Krise begleitet hat und jetzt genau. Ja nochmal ganz neue Blüten ausprägt. Was für Auswirkungen siehst du sonst noch derzeit in der Corona-Krise?
Sehr unterschiedlich. Also zumindest das sind so die Rückmeldungen, die ich von den Mitgliedern kriege. Das hängt letztendlich davon ab, auch gerade hier als Hamburger Seehafenspediteure, in welchem Fahrtgebiet bin ich unterwegs, was für Commodity ist am Handel oder sind wir am Handeln oder am Transportieren. Allgemein erwarte ich jedoch auf jeden Fall jetzt irgendwo April, Mai, dass der Import irgendwo zwischen 50-80% wo zurückgeht. Das ist das, was ich so höre. Und auch im Export wird das nicht viel besser aussehen gegen die ganzen Fabriken, weil sie selber haben in Europa schon seit Mitte März irgendwo größtenteils geschlossen. Insofern Auswirkungen Corona auf die Hamburger Spediteure massiv, zumindest auch in den nächsten 2 Monaten bestimmt.
Ja. Spürt ihr die Auswirkungen auch in eurer Arbeit als Interessensverband?
Klar spiegelt sich das wieder, gerade in solchen Zeiten, dass ein erhöhter Informationsbedarf da ist. Wir verschicken ja fast rund um die Uhr jetzt auch Informationen, E-Mails sind auch auf die aktuelle Information übergegangen und haben wir oft die Sachen gesammelt und am Donnerstag dann in unserem Rundschreibendienst verbreitet. Jetzt versuchen wir schneller zu reagieren, weil die Zeit auch sich stündlich oder die Probleme sich stündlich ändern. Insofern Kurzarbeitergeld ist auch ein erhöhter Beratungsbedarf gewesen. Homeoffice, alle Fragen dazu. Also insofern haben wir eine ganze Menge mehr zu tun. Also insofern, wir spüren die Auswirkungen auch im Verband.
Ja.
Und ja natürlich auch in unserer Weiterbildungseinrichtung, von der in der wir sehr betroffen sind, massiv betroffen sind. Wir können mittlerweile keine Kurse, im Augenblick keine Kurse mehr machen. Mhm. Also insofern ist das Geschäft da auf null runtergegangen.
Bist du denn generell zufrieden mit der Unterstützung durch die Politik oder siehst du jetzt gerade für die Logistiker so gewisse Löcher in diesen Rettungsschirmen?
Also zumindest das, was ich sehe, sehe ich keine Löcher im Augenblick. Also Hamburg vor allen Dingen auch, das ist ja teilweise auch eine Ländersache, ist sehr stark engagiert. Das ist zumindest das, was sich mir widerspiegelt. Also wir haben wöchentlich die Telefonkonferenz mit Senator Westhagemann, der sehr engagiert ist in dem Thema, mit dem Rettungsfonds, mit den KfW-Krediten, die jetzt auch 100% sozusagen durch den Bund rückversichert sind. Also im Augenblick sehe ich die Unterstützung der Politik eigentlich als gut an oder sehr gut an. Aber das müssen mir die Mitglieder vielleicht dann eher sagen. Sonst kann ich den gerne zurückspielen den Ball.
Ja. Also ich sehe das im Großen und Ganzen sehr positiv. Ich finde halt auch, dass wir jetzt gesehen haben, wenn die Bedrohung da ist, dass dann halt auch die Politik Land auf Land ab schnell reagieren kann. Ob das jetzt die besten Lösungen sind, das werden wir wahrscheinlich sowieso erst im Mai erkennen. Und ich denke, dann werden wir auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachjustieren müssen. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen mit Kreditlösungen, gerade so bei kleinen Fuhrunternehmen mit, ich sag mal, 1 bis 10 oder 15 Autos, da ist das halt so, das ganze Geschäft ist eh niedrigmargig, da sind keine großen Rücklagen gebildet worden und da stelle ich mir dann die Frage, naja, wie sollen Sie diese Kredite denn jemals bedienen, wenn vorher kein Geld war, um Rücklagen aufzubauen? Wie soll denn nach der Krise Geld da sein, um einen Kredit zu bedienen? Und ist das dann nicht vielleicht auch so ein bisschen tot auf Raten? Ist ja natürlich ein hässliches Wortspiel gerade, aber da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, ob das so die beste Lösung dafür die ist. Ähnlich ist es ja auch in der Gastro. Wir haben ja das Problem, dass die Container, die wir heute nicht fahren, die werden wir ja nicht morgen zusätzlich fahren. Also ja, wir haben ein bisschen Rückstau und ja, da wird ein kleiner Peak sein, aber das wird ja nicht so sein, dass wir die Transportleistung von 2 oder 3 Monaten dann aufholen, sondern das Geschäft kommt nicht. Die Kosten, die bleiben aber und die müssen dann halt über die Kredite abgetragen werden. Und das sehe ich halt kritisch, weil das bedeutet halt, dass Fuhrunternehmen dann Kredite bedienen, die denen vielleicht für eine weitere Refinanzierung im Weg stehen, gerade wenn es dann um Investitionen geht. Ne? Und dann hat man aber noch, keine Ahnung, nochmal 180 oder 200.000 Euro Förderung da oder Kredite von der KfW, die man auch bedienen muss und muss dann aber bei der Bank noch nach einem weiteren Kredit fragen, wenn man dann vielleicht den Fuhrpark erweitern möchte oder generell einfach nur Autos austauschen möchte. Und da weiß ich nicht, ob man sich damit langfristig denn so einen Gefallen tut. Ne? Da braucht es halt auch noch irgendwie so ein Korrektiv, ob man jetzt mal irgendwie über sagen wir, Steuerverzicht spricht oder dass man diesen kleinen Unternehmen einfach in den nächsten 2 oder 3 Jahren so ein bisschen den Rücken frei hält, dass die halt mit ein bisschen mehr Marge aus dem Markt heraus oder zumindest aus dem Monat herauskommen, sodass das da halt auch realistische Chancen sind, um diese Verbindlichkeiten dann irgendwann auch mal wieder abzubauen. Das ist so das Einzige, was ich sehe. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das sehr, sehr positiv. Einfach, dass man das Gefühl hat, man ist nicht alleine.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch für den Anfang ganz, ganz wichtig.
Und wir haben hier in Hamburg ja vielleicht auch noch ein wenig etwas eine andere Situation. Wir sind hier sehr stark seehafenlastig. Das kommt vielleicht dazu.
Ja. Klar, natürlich, also die Kredite helfen natürlich überall dort, wo es halt darum geht, die Liquidität nur übergangsweise sicherzustellen, ja, auf jeden Fall. Würdest du dir denn noch weiterführende Maßnahmen wünschen? Also fällt dir irgendwas noch ein, wo du sagst, ach, das könnte uns Hamburger Spediteuren gut tun?
Also aktuell nicht, aber natürlich gibt es auch eine Zeit nach Corona und da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir irgendwelche Konjunkturprogramme auf jeden Fall brauchen und haben müssen. Also insofern, da wird nochmal die Bundesregierung oder auch Deutschland gefordert sein.
Ja, cool. Danke für deine Einsichten und deine Erklärung. Am Ende unserer Interviews stellen wir immer nochmal unsere schnellen Fragen in 60 Sekunden, um nochmal ein weiteres Bild irgendwie zu bekommen. Da sind dann so Entscheidungen wie Helmut Kohl oder Helmut Schmidt, die wir dir dann stellen. Und es geht dann halt darum, so viele Fragen wie möglich in 60 Sekunden zu beantworten.
Okay.
Es sind immer entweder oder Fragen und von daher würde ich fragen, bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Elbe oder Alster?
Elbe.
HGB oder BGB?
HGB.
Arbeiten im Sitzen oder im Stehen?
Sitzen.
Drin oder draußen?
Drin.
Autobahn oder Landstraße?
Autobahn.
Sport oder Couch?
Sport.
CTA oder CTB?
CTA.
Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen?
Rührei.
Strand oder Stadtrundfahrt?
Stadtrundfahrt.
Kneipe oder Disco?
Kneipe.
Trinken oder fahren?
Fahren.
Tunnel oder Brücke?
Brücke.
Kino oder Theater?
Kino.
Scania oder Volvo?
Volvo.
Jazz oder Rock?
Rock.
Bier oder Wein?
Bier.
Termine oder kreatives Chaos?
Termine.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Ja, super. 19 beantwortete Fragen sind das. Ich guck mal eben, das reicht für einen
9. Platz.
neunten Platz.
Muss man schneller vorlesen.
Oh ja, ich versuche das immer möglichst gleichmäßig zu halten.
Und ich muss auch sagen, ich habe es diesmal echt kleiner ausgedruckt, das tut mir leid. Marcel ist da auch ein bisschen gehandicapt gewesen durch meine Vorbereitung. Okay. Stefan, vielen Dank für das offene Gespräch und die spannenden Antworten, gerade so rund um die Herausforderung für die Hamburger Logistiker. Und vor allen Dingen, dass du dir halt auch gerade in dieser Zeit, wo ihr sehr, sehr bemüht seid, immer ansprechbar zu sein und auch, ich meine, ich kriege ja wirklich teilweise abends um 22:30 noch Mails aus dem Verein, das finde ich wirklich toll. Mhm. Und sich dann aber nochmal Zeit für unseren Podcast zu nehmen. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, viel Spaß.
Nächste Woche treffen wir uns wieder auch am Telefon auf ein Franzbrötchen mit Christian Höfling von der Edeka. Wir bekommen spannende Einsichten aus dem Einzelhandel während der Corona-Krise. Wir werden auch aufzeigen, warum die Logistik jetzt so wichtig wie selten zuvor ist. Und er wird uns auch die Frage beantworten, ob es wieder Toilettenpapier geben wird. Deswegen mehr davon hört ihr in der nächsten Woche. Vielen Dank nochmal an Stefan, vielen Dank an Marcel für die Co-Moderation und die 60 Sekunden. Bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss.
Tschüss.